Deutschlandfunk, das war der Tag.
Zu dieser Stunde vor Mitternacht begrüßt Sie am Mikrofon Barbara Schmidt-Matern.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Mit diesem Satz ist er berühmt geworden. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, kündigte im Jahr 2012 nach der Bankenkrise an, den Euro zu bewahren, was immer dafür auch nötig sei, whatever it takes. Seit damals gilt Draghi als Retter der Gemeinschaftswährung. Jetzt soll der Italiener sein Heimatland aus der Regierungskrise führen, gleich unser Schwerpunkt. Wir berichten über neue Bemühungen der EU-Kommission im Kampf gegen Krebs und über die Stimmung in Moskau nach dem Hafturteil gegen Alexei Nawalny. Zum Schluss der Sendung unser Blick in die Zeitungen von morgen. Beginnen möchten wir in Berlin, wo bis eben vor wenigen Minuten der Koalitionsausschuss tagte. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD saßen zum Auftakt dieses Bundestagswahljahrs im Kanzleramt beisammen und jede Partei hatte ihre Wunschliste dabei. Johannes Kuhn in Berlin, Sie haben den ganzen Abend für uns diesen Ausschuss mitverfolgt, so viel schon vorher bekannt kam und rausdrang. Welche Wünsche standen denn auf der Wunschliste der Partei? Vertreter und welche Wünsche wurden erfüllt?
Ja, Frau Schmidt-Matern, die größte Überraschung ist, dass es nicht bis nach Mitternacht gedauert hatte, denn damit hatten eigentlich alle gerechnet. Es ging schneller, aber es wurde auch nicht alles abgearbeitet. Also im Zusammenhang mit Corona, da hatte die SPD ja zwei Forderungen. Die eine, ein Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Empfänger und Grundhilfeempfänger. Das ist jetzt kein monatlicher Zuschlag, sondern eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. Die zweite Forderung, dass der einmalige Kinderbonus, der ja schon im vergangenen Herbst in Höhe von 300 Euro pro Kind gezahlt wurde wegen Corona, dass der noch einmal aufgelegt wird. Das passiert jetzt, allerdings diesmal nicht 300 Euro pro Kind, sondern 150 Euro. Die CDU, die hatte die Ausweitung des Verlustrücktrags gefordert, also dass sich Verluste aus den Corona-Jahren als Unternehmen auf die Gewinne aus den Jahren davor anrechnen kann und damit Steuern zurückbekomme. Da wird jetzt der Maximalbetrag auf 10 Millionen Euro verdoppelt. Und die CSU hat ja diese Evergreen-Forderung, die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie, die letztes Jahr im Zuge des Konjunkturpakets verabschiedet wurde, zu verlängern. Das passiert. Die wird jetzt nicht nur bis zum 30. Juni 2021, also dieses Jahr enden, sondern erst Ende nächsten Jahres, 2022. Und auch das Rettungsprogramm für Kulturschaffende, Neustart Kultur, wird fortgesetzt. 1 Milliarde Euro ist da das Volumen.
Ja, zumindest nur die Gastronomie, die muss ja erstmal wieder aufmachen können, damit sie dann von diesem verminderten Mehrwertsteuersatz auch profitieren kann. Sind denn jetzt damit alle Seiten zufrieden? Haben sie ihre Forderungen im Großen und Ganzen durchgebracht, scheint es?
Ja, ich glaube, man hat sich dann insgesamt auf Kompromisse verständigt. Man hat auch viele andere Dinge ausgeklammert, die eigentlich jetzt in der Regierungstagesarbeit anstehen. Zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Da sind ja die SPD-Ministerien und der CSU-Entwicklungsminister dafür. Das Wirtschaftsministerium ist dagegen. Das hängt fest. Passiert erstmal nichts. Das Unternehmensstrafrecht, das wird gerade in der Großen Koalition im Bundestag, kommt nicht voran. Das zum Beispiel, wurde auch nicht jetzt aufgelöst. Also es ist ein relativ kleiner Zettel dann doch am Ende des Tages. Aber es geht eben vor allem um Corona. Und da hat, glaube ich, jetzt jede Seite so ein bisschen Schwerpunkt. Die SPD, das Soziale, die Union, die Unternehmer und die Steuerlast senken sozusagen. Und die CSU, die Mehrwertsteuersenkung, die jetzt etwas weiter verstetigt wird.
Die SPD hatte in den vergangenen Wochen ja ziemlich scharfe Kritik an Gesundheitsminister Jens Spahn geübt, einem Christdemokraten, weil die Impfungen bundesweit kaum klappen und in Gang kommen bisher. War das heute Abend auch ein Thema?
Ja, man ließ heute aus den Gesprächen fast demonstrativ durchsickern, dass die Atmosphäre sehr konstruktiv war. Armin Laschet, der ja erstmals als CDU-Vorsitzender dabei war, hat den Anwesenden als Einstandsgeschenk einen Heine-Gedichtband überreicht und insgesamt hieß es war sehr konstruktiv. Man hat auch den Konflikt, den es ja gab zum Thema Impfstrategie zwischen Union und SPD, den hat man jetzt auch in den letzten ein, zwei Tagen nicht ganz so stark betont. Der schwelt natürlich weiter. Gleichzeitig geben sich beide sehr professionell und sagen, das eine ist die Kritik, das andere ist die Sacharbeit in der Regierung und da müssen wir weitermachen. Und das ist auch die Botschaft, die von diesem Abend wahrscheinlich dann ausgehen soll und die dann morgen auch verbreitet wird.
Johannes Kuhn, vielen Dank bis hierhin. Wir blicken nach Italien. Das Land ächzt unter der Corona- und einer schweren Wirtschaftskrise. Dann zerbrach im Januar auch noch die Mitte-Links-Regierung. Nun soll Mario Draghi, der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, eine neue Regierung bilden. Auf den Schultern des 73-Jährigen lastet damit ein ungeheurer Erwartungsdruck. Allerdings, Draghi gilt als krisenerprobt. In den Jahren nach der Bankenkrise stabilisierte der damalige EZB-Chef den Euro. Wir haben es eben schon gehört, seine berühmten Worte, whatever it takes. Sein Krisenmanagement als oberster Währungshüter brachte ihm den Spitznamen Super Mario ein. Doch in Italien fällt das Echo jetzt gemischt aus, wie Jörg Seiselberg aus Rom berichtet.
In seinem ersten Auftritt brachte Mario Draghi etwas mit, das in Italien zuletzt selten war. Ein Lächeln. Optimismus und Tatkraft ausstrahlend stellte sich der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank im Quirinalspalast ans Mikrofon und sagte Ja zum Angebot von Staatspräsident Sergio Mattarella, sich an der Bildung einer neuen parteiübergreifenden Regierung zu versuchen. Das Bewusstsein um die Notsituation erfordert Antworten, die der Situation gerecht werden. In dieser Hoffnung und mit diesem Willen antworte ich positiv auf den Appell des Staatspräsidenten. Bemerkenswert, Draghi begnügte sich nicht mit rituellen Dankesworten an den Staatspräsidenten. Er nutzte seinen knapp zweiminütigen Auftritt vor den Medien, um bereits Schwerpunkte für die Politik zu nennen, die er sich als Ministerpräsident vorstellt. Die Pandemie besiegen, die Impfkampagne zu Ende bringen, Antworten auf die Alltagsprobleme der Menschen geben und das Land wieder in Schwung bringen. Das sind die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Draghi ging auch auf die Corona-Milliardenhilfen der Europäischen Union ein. Die Verwendung des Geldes in Italien war ein Grund für den Streit und letztendlich den Bruch der bisherigen Mitte-Links-Koalition. Gerade bei diesem Wirtschaftsthema ruht große Hoffnung auf dem 73-jährigen Finanzexperten. Draghi ging ja nicht ins Detail, betonte aber, wir haben außergewöhnliche Mittel der Europäischen Union zur Verfügung. Wir haben damit die Gelegenheit, viel für unser Land zu machen. Mit einem aufmerksamen Blick auf die Zukunft der jungen Generationen und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Auch die sozialen Themen lägen ihm am Herzen. Diese Botschaft war Draghi offensichtlich wichtig. Eine Botschaft, die vor allem an die politischen Kräfte im Parlament gerichtet sein dürfte, die Draghi bislang kühl bis ablehnend gegenüberstehen. Vor allem von der Fünf-Sterne-Bewegung kommen negative Signale. Parteichef Crimi hat bereits wissen lassen, die Fünf-Sterne würden eine von Draghi geführte Expertenregierung ablehnen. Zwar haben die vergangenen Wochen gezeigt, dass ein donnerndes Nein der Fünf-Sterne sich auch mal in ein flexibles Ja wandeln kann. Trotzdem ist es für Draghi eine der schwierigen Aufgaben in den kommenden Tagen, die populistische Partei für sich zu gewinnen, die im Parlament die meisten Abgeordneten stellt. Grundsätzlich gibt sich Draghi auch hier optimistisch. Ich bin zuversichtlich, dass aus den Gesprächen mit den Parteien und Fraktionen und dem Dialog mit den Sozialpartnern Einheit hervorgehen wird. Und damit die Fähigkeit, eine verantwortungsvolle und positive Antwort zu geben auf den Appell des Staatspräsidenten. Mattarella hatte nach der gestern gescheiterten Sondierung für eine neue Mitte-Links-Koalition deutlich gemacht, dass er in einer lagerübergreifenden Expertenregierung die einzig verbliebene Möglichkeit sieht, Italien aus der Regierungskrise zu führen. Grundsätzlich positive Töne zu Draghi kommen von der bislang zweitgrößten Regierungspartei, dem sozialdemokratischen Partito Democratico. Auch Silvio Berlusconi hat Bereitschaft signalisiert, mit seiner Partei Forza Italia eine Regierung Draghi zu unterstützen. Von der bislang mitregierenden Linkspartei Die Freien und Gleichen heißt es, sie wolle zunächst mit Draghi reden und dann entscheiden. Vorbehaltlose Unterstützung kommt vom ehemaligen Ministerpräsidenten Renzi und seiner Partei Italia Viva. Renzi hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach positiv geäußert zu einem möglichen Regierungschef Draghi. Die Rechtsparteien dagegen bleiben bislang auf Distanz. Er habe zwar keine Vorurteile gegen Draghi, sagt der Führer der rechten Lega Salvini, für ihn aber seien nach wie vor Neuwahlen die beste Lösung.
Jörg Seiselberg berichtete aus Rom. Und über den Auftrag des italienischen Staatspräsidenten Mattarella an Mario Draghi, eine neue Regierung in Italien zu bilden, darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem Gießener Politologen Jan Labitzke gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob Draghi denn jetzt in Italien der richtige Mann zur richtigen Zeit ist mit seinen 73 Jahren oder ob diese Erwartungen möglicherweise überzogen sind.
Ja, das Alter ist für italienische Verhältnisse auf jeden Fall kein Hinderungsgrund. Da gibt es sicherlich noch andere Protagonisten, die noch wesentlich älter sind. Tatsächlich stellt sich aber die Frage, ob er der geeignete Kandidat ist. Er hat sicherlich eben durch dieses Whatever It Takes einiges an der Reputation gewonnen, weil er damit einerseits sicherlich den Euro gerettet hat, aber eben auch dazu beigetragen hat, dass sich die Finanzmärkte in Bezug auf die italienischen Staatsanleihen stabilisieren. Insofern hat er in Italien schon ein gewisses Renommee. Aber es gibt eben auch Vorbehalte und das wird eben jetzt deutlich, da er sicher auch in den bestehenden Parlamentskammern eine Mehrheit suchen muss.
Vielleicht können wir auf diese Vorbehalte ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Sie sagen es schon, Sie sprechen das Parlament an, Italiens zersplitterte Parteienlandschaft, die wird auch gerade in diesem Parlament deutlich. Und dort gibt es Befürworter, aber eben auch Kritiker. Können Sie das für uns ein bisschen sortieren, was Mario Draghi da erwartet?
Ja, wenn man sich das heute anguckt, die Äußerungen dazu, dann gibt es eigentlich bisher nur sehr wenige explizite Befürworter, die sich schon dafür ausgesprochen haben, ihn zu unterstützen. Das sind eher Kleinparteien im Parlament, während die großen Parteien entweder sehr zurückhaltend bisher sind und auch ein bisschen abwarten, wie sich die anderen verhalten, internen Diskussionsbedarf noch haben oder auch schon signalisiert haben, dass sie ihn eher nicht unterstützen wollen. Insofern ist das alles andere als ein Selbstläufer, dass Draghi, der jetzt damit beauftragt ist, quasi eine Mehrheit zu organisieren, auch diese Mehrheit finden wird.
Ich denke, eine Partei, auf die Sie anspielen, ist ja vor allem die mächtige EU-skeptische Fünf-Sterne-Partei, die bisher auch in der Regierung vertreten war und sehr stark im Parlament auch repräsentiert ist. Die nennt sich auch gerne, bezeichnet sich selbst gerne als Anti-Establishment-Partei. Und nun könnte man umgekehrt sagen, Mario Draghi ist sozusagen das personifizierte Establishment in Europa. Da droht also gerade von den Fünf-Sternen neues Ungemach.
Ja, einerseits muss man tatsächlich aber auch feststellen, dass die Fünf-Sterne-Bewegung sich jetzt in dieser neuen Regierung, also in der Regierung Conte II mit den Sozialdemokraten durchaus ja auch proeuropäisch neu ausgerichtet haben. Aber tatsächlich ist eben das einer der großen Vorbehalte gegen Draghi zu sagen, er ist eben genau das Establishment, wobei die Fünf-Sterne-Bewegung da natürlich auch selbst angekommen sind, auch wenn sie das vielleicht nicht selbst wahrhaben wollen. Aber sie haben auch generell einen Vorbehalt gegen eine sogenannte technische Regierung, also eine Regierung, die aus Fachleuten zusammengesetzt wird, weil sie eben sagen, wir brauchen eine politische Regierung, also auch eine Regierung, die ein politisches Programm verfolgt. Und angesichts dessen, dass die Legislaturperiode ja noch 2 Jahre läuft, ist das auch nicht vollkommen von der Hand zu weisen. Also es geht ja nicht nur darum, arithmetische Mehrheiten zu finden, sondern gerade angesichts der Herausforderungen, vor denen Italien steht, muss es ja auch eine politische Mehrheit geben, beziehungsweise eine Mehrheit, die auch zumindest einen Grundkonsens hat, wohin sie mit dem Land steuern will und wie sie es reformieren will, auch mit den Geldern, die jetzt von der EU dafür zur Verfügung gestellt werden.
Was müsste denn Mario Draghi jetzt als erstes tun, um in der italienischen Öffentlichkeit, aber auch auf der politischen Ebene Mehrheiten und Zustimmung zu erfahren?
Das ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Er muss sich erstmal überlegen, was so Grundpunkte eines Programmes sein könnten, hinter dem sich die verschiedenen Kräfte versammeln können. Und dann muss er eben auch in seinen Konsultationen, die er jetzt in den nächsten Tagen führen wird, abwägen und ausloten, mit wem er eine Mehrheit bilden möchte. Nämlich, es wird ja immer von, gerade in dieser Notlage, in dieser aktuellen Situation davon gesprochen, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, also mit einem weit parteiübergreifenden Koalition dort zu arbeiten. Aber das wird natürlich schwierig, wenn man zum Beispiel sieht, dass Draghi ja selbst eigentlich ein sehr proeuropäisches Profil hat, schon allein durch seine Vergangenheit bei der EZB, dass es ja sehr viele proeuropäische Parteien gibt, zum Beispiel die Sozialdemokraten, der Partito Democratico auf der einen Seite, auf der anderen Seite im italienischen Parlament, aber auch sehr europaskeptische bis europafeindliche Parteien an der Rechten zu finden sind und eben dann unter einem Mario Draghi, der ein proeuropäisches Profil hat, eine Koalition zu bilden, der sowohl irgendwie die Sozialdemokraten angehören als auch die europaskeptische Lega zum Beispiel. das dürfte sehr schwierig werden, erstens zusammenzuhalten, beziehungsweise überhaupt zusammenzubringen, weil es da zum Beispiel auch bei den Sozialdemokraten sehr große Vorbehalte gibt.
Kommen wir nochmal auf die Aufgaben, die jetzt vor Mario Draghi und seiner neuen Regierung liegen werden, wenn es denn alles so weit kommt. Da ist vor allem das gut 200 Milliarden Euro umfassende Geld aus der Europäischen Union, Hilfsgelder aus dem Wiederaufbauplan. Die müssen jetzt sinnvoll investiert werden im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Italien, aber auch gegen die grassierende Wirtschaftskrise, die Jugendarbeitslosigkeit. Sind das die Stichworte, mit denen Draghi jetzt als erstes beginnen muss? Und hat er dafür eigentlich das politische Rüstzeug? Er ist ja eigentlich in erster Linie ein Banker.
Das wird ihm zumindest vom Staatspräsidenten offensichtlich zugetraut. Also der Staatspräsident wird sich ja schon Gedanken gemacht haben, warum er ausgerechnet Draghi mit dieser Aufgabe betraut.
Wenn er mit Geld umgehen kann.
Er kann sicherlich mit dem Geld umgehen. Er hat sicherlich auch Kontakte immer noch nach Brüssel. Er ist bestimmt jemand, dem man das fachlich schon zutraut. Aber nochmal, er muss sicherlich einen Plan ausarbeiten oder zumindest die Eckpunkte eines Plans ausarbeiten, wie er dieses Geld einsetzen will. Eben nicht ja, das mit der Gießkanne verteilen und in einer Altparteienkoalition jedem ein bisschen abzugeben, sondern dieses Geld eben sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen und eben dann erstens die medizinische Krise zu überwinden, dann vor allem aber auch wieder Wachstum und Beschäftigung in Italien zu stimulieren. Und dazu braucht man dann schon auch einen abgestimmten Plan, der dann eben auch von den nötigen Mehrheiten unterstützt wird. Und das ist jetzt genau die große Aufgabe, vor der er steht, diesen Plan zu skizzieren und dann eben auch sich dafür die Unterstützung zu organisieren in den beiden Parlamentskammern.
Jan Labitzke, Politikwissenschaftler an der Universität Gießen. Wir hörten ihn im Gespräch über den Versuch in Italien, die Regierungskrise zu überwinden, angeführt dann in einer neuen möglichen Regierung mit Mario Draghi. Wir blicken in die USA. Für die einen steht der Internetgigant Amazon für Filme, Bücher und schnellen Konsum. Die anderen bringen den mächtigen Versandhändler vor allem mit der Ausbeutung seiner Angestellten in den Vertriebszentren in Verbindung. Völlig überraschend hat Amazon-Gründer Jeff Bezos nun seinen Rückzug verkündet. Der Milliardär will in den Verwaltungsrat des Konzerns wechseln. Wer folgt nun auf Jeff Bezos? Markus Schuler stellt uns den Neuen vor.
Andy Jassy ist kein Computernerd, sondern BWLer. 1997 kam er direkt von der Harvard Business School zu Amazon nach Seattle. Seit vielen Jahren wird Jassy als Kronprinz gehandelt. Kein Wunder, sein Geschäftsbereich, die Cloud, wirft etwas mehr als die Hälfte des operativen Gewinns bei Amazon ab.
It's still very early days in people moving to the cloud and even though the business is growing fast and is a reasonable size, I think it's going to be very different 10 years from now.
Das Cloud-Geschäft sei noch ganz am Anfang, sagt Jassy vor gut einem Jahr auf einem Kongress. Der Bereich wachse schnell, in 10 Jahren dürfte er aber sicherlich anders aussehen. Der 53-jährige gebürtige New Yorker gehört zum S-Team bei Amazon, einem Zirkel der Top-Führungskräfte. Jassy hat bei Amazon als technischer Assistent von Gründer Jeff Bezos begonnen und den Boss jahrelang auf Schritt und Tritt als sogenannter Schatten begleitet. 2003 hat ihn Bezos dann mit dem Aufbau des Cloud-Geschäfts betraut. Das war damals eher ein Abfallprodukt. Amazon wollte nicht genutzte Serverkapazität an andere Firmen untervermieten. 2006 wurde daraus dann ein eigener Geschäftsbereich. Titel: Amazon Web Services, AWS, geleitet von Andy Jassy. In den frühen Tagen von AWS haben vor allem Startups unsere Dienste genutzt und darauf ihr Geschäft aufgebaut. Slack, Instagram, Pinterest und Stripe und Robinhood gehörten dazu. In den vergangenen 6 Jahren hat sich das aber geändert. Jetzt nutzen immer mehr große Unternehmen und Behörden unsere Dienstleistungen. Gut 15 Jahre später hat Jesse AWS zum erfolgreichsten Unternehmensbereich bei Amazon ausgebaut. Mittlerweile sind nicht mehr nur Startups Kunden, sondern auch große Konzerne und Behörden. Netflix speichert seine gesamte Filmbibliothek bei AWS. Die CIA hostet dort einen Teil ihrer Daten. Viele Unternehmen in aller Welt haben ihre eigenen Rechenzentren reduziert oder gar abgeschaltet, weil sie bei Amazon nur für die Nutzung bezahlen. Es gibt Wege, wo Technologie nicht verantwortungsvoll genutzt wird, wenn zum Beispiel die Rechte Einzelner verletzt werden oder gegen Gesetze verstoßen wird, dann muss man die Verursacher haftbar machen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, Technologien nicht per se zu verbieten. Jesse spielt hier auf eine umstrittene Entscheidung an. Sein Unternehmensbereich hat vielen Polizeibehörden in den USA Gesichtserkennungssoftware zur Verfügung gestellt. Weil das Unternehmen das Cloud-Geschäft quasi erfunden hat, ist es heute führend. Microsoft und Google folgen mit deutlichem Abstand. Jesse ist bekannt dafür, dass er sich mit seiner Meinung nicht zurückhält. So hat er die Gleichstellung sexueller Minderheiten durch das oberste Gericht der USA begrüßt und Konsequenzen für den Tod der schwarzen Amerikanerin Breonna Taylor bei einem Polizeieinsatz gefordert. Jesse ist seit 1997 mit der Modedesignerin Elena Rochelle Kaplan verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder und leben in Seattle.
Markus Schuler aus Kalifornien. Seine morgige Reise nach Moskau hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schon länger geplant. Jetzt wird der Besuch allerdings überschattet vom Vorgehen der russischen Behörden gegen Alexei Nawalny. Der Oppositionelle ist gestern Abend zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Brüssel spricht von einem politisch motivierten Urteil und fordert Nawalnys Freilassung. Wie das in Moskau ankommt und welche Unruhe in Russland mittlerweile herrscht, berichtet Stefan Lag.
Seit Beginn der Nawalny-Proteste in Russland hat es nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info über 11.000 Festnahmen gegeben. Dabei handelt es sich um einen Zeitraum von etwas weniger als 2 Wochen. Der Kreml rechtfertigt die massiven Polizeieinsätze und das harte Vorgehen der Polizei. Putins Sprecher Peskow meinte heute, natürlich trage das zu gewissen Unannehmlichkeiten im Stadtleben bei. Dafür seien aber nicht die Polizisten verantwortlich, sondern die Unterstützer Nawalnys, die zu nicht genehmigten Protesten aufriefen. Diese Art von Provokationen dürfe man nicht zulassen. Die Hauptsache ist, dass nicht genehmigte Proteste nicht stattfinden. So etwas muss man natürlich ziemlich hart unterbinden. Dafür sorgten gestern allein in der russischen Hauptstadt über 11.000 Polizisten. Abends waren dann Tausende, vor allem in Moskau und St. Petersburg, spontan dem Aufruf von Nawalnys Anhängern gefolgt, gegen die verhängte Lagerhaft zu protestieren. Sie wurden von Hundertschaften der Polizei und der Nationalgarde erwartet, die teilweise brutal vorgingen und auf die größtenteils jungen Menschen einknüppelten. In St. Petersburg wurden wieder Elektroschocker eingesetzt. Es gab viele Verletzte. Entsetzen bei Menschenrechtlern und Regierungskritikern angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Polizei. Oppositionspolitiker Gudkov ist fassungslos und zieht Vergleiche zu Belarus. Er habe sich nicht vorstellen können, in Russland so schnell ein ähnliches Vorgehen wie beim Nachbarn zu erleben. Wie kann man überhaupt ein solches Niveau von Terror und Gewalt unterstützen, das die Staatsmacht in den vergangenen Tagen gegenüber den Bürgern veranstaltet hat? Die Kritik und Appelle der Bundesregierung und der EU an die Adresse Russlands, seinen internationalen Verpflichtungen nachzukommen und Grundfreiheiten wie das Demonstrationsrecht zuzulassen, dürften verhallen. Der russische Außenminister Lavrov wirft dem Westen Hysterie vor, wenn es um Russland geht. Egal, was bei uns passiert, es wird im Westen darüber sehr speziell berichtet. Ich würde sagen, einseitig. Die Hysterie, die wir beim Nawalny-Prozess erlebt haben, übersteigt natürlich jedes Maß. Dabei wird vor der Öffentlichkeit verheimlicht, dass die Gesetze zu Demonstrationen, Kundgebungen und anderen Protesten im Westen viel brutaler sind als in der Russischen Föderation. Morgen Abend reist der EU-Außenbeauftragte Borrell zu 2-tägigen Gesprächen nach Moskau. Dabei geht es zum einen um die Verurteilung Nawalnys. Einem Sprecher zufolge will Borrell auch die weit verbreiteten Festnahmen während der Proteste gegen Putin an den vergangenen beiden Wochenenden ansprechen. Er hat die russischen Behörden zudem um ein Treffen mit dem inhaftierten Kreml-Kritiker Nawalny gebeten.
Und über eine Antwort ist bislang nichts bekannt, was einmal mehr verdeutlicht, wie angespannt das Verhältnis zwischen dem Kreml und der Europäischen Union mittlerweile ist. Deutschland spielt hier eine Sonderrolle, denn die Bundesregierung verurteilt zwar den Umgang mit Alexei Nawalny, zugleich ist Berlin wegen des Nord Stream 2-Projekts in Brüssel jedoch isoliert. Klaus Remme.
Unmittelbar nachdem das Urteil bekannt wurde, hagelte es Kritik angesichts der Haftstrafe gegen Alexei Nawalny. Fernab jeder Rechtsstaatlichkeit, so vermittelte Regierungssprecher Steffen Seibert die Reaktion der Bundeskanzlerin. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD, sagte dem Deutschlandfunk:
Das Urteil ist ganz offenkundig eine Farce. Es zeigt einmal mehr, dass die russische Führung Angst um den Machterhalt hat und wenig bereit ist, Freiräume für die Gesellschaft zu gewähren, was aber notwendig wäre, um Russland voranzubringen.
Ein tragisches Urteil, so meint Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP, ebenfalls in diesem Programm.
Nawalny wirft man vor, den Giftanschlag des Kreml überlebt zu haben. Dass er anschließend gegen Meldeauflagen verstoßen hat, hat ja etwas Absurdes. Es erinnert an Kafka oder Gogol. Aber es ist leider genau so zu erwarten gewesen.
Auf die Frage, was tun, gibt es höchst unterschiedliche Antworten. Vor allem das Gasprojekt Nord Stream 2 ist massiv umstritten. Die Bundesregierung sieht nach wie vor keinen Anlass, den Bau der fast fertigen Pipeline von Russland nach Deutschland zu stoppen. Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, widerspricht im Deutschlandfunk.
Es ist jetzt dringend an der Zeit, das politische Projekt Nord Stream 2 zu stoppen und dadurch nicht mehr die korrupte Clique um Putin herum zu finanzieren. Es kann nicht sein, dass solche politischen Urteile keine Konsequenzen mit sich bringen.
Eine Unterbrechung, das wäre das richtige Zeichen, so sieht es Graf Lambsdorff für die FDP.
Wir sind der Meinung, dass ein Moratorium richtig wäre. Wenn Russland sein Verhalten ändert, dann kann man auch wieder in die Energiebeziehungen mit dem Land eintreten, die wir ja seit vielen Jahrzehnten haben. Aber in dieser Situation einfach so zu tun, als ob gar nichts wäre, mit einem einfachen Weiter so mit dem Kopf durch die Wand, das ist der falsche Weg.
Ganz anders die Linkspartei. Sie sieht Nord Stream 2 als ein Projekt zugunsten Russlands und Deutschlands. Alexander Neu, Außenpolitiker der Linksfraktion im Bundestag, meint:
Man hat den Eindruck, dass Nawalny instrumentalisiert wird und er sich auch zur Verfügung stellt, bereitwillig zur Verfügung stellt, zur Instrumentalisierung, um dieses Projekt zu kippen. Wir, die Linke, akzeptieren keinerlei Verbindung zwischen diesen beiden Fällen, um das Projekt Nord Stream zu gefährden.
Ähnlich sieht es Matthias Platzek, der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums. Hier im Deutschlandfunk erinnerte Platzek heute Morgen an die Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr. Er verteidigte den Ansatz Wandel durch Annäherung.
Sanktionen werden kurzfristig uns befriedigen, weil wir denken, jetzt haben wir was gemacht, aber wird weder für die Entfaltung der russischen Gesellschaft noch für das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland oder Russland und Europa irgendwas wirklich Positives bewirken, sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich zu einer Abschottung und zu einer weiteren Verhärtung der Situation in Russland selber.
Kompromisslinien sind kaum auszumachen. Übermorgen trifft sich der deutsch-französische Sicherheitsrat. Angela Merkel und Emmanuel Macron werden das heikle Thema kaum ausklammern können.
Und um genau 23.38 Uhr kommen wir zu unseren aktuellen Meldungen in Kürze hier im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht. Seit heute unterstützt die Bundeswehr Krankenhäuser in Portugal im Kampf gegen Covid-19. Weil die Truppe im In- und Ausland immer öfter einspringen muss im Zuge der Pandemie, wird das Personal knapp. Kai Küstner.
Mit der Zahl der bislang speziell zur Pandemie-Eindämmung abgestellten Soldatinnen und Soldaten gelangte die Bundeswehr langsam aber sicher an eine Grenze. Deshalb wird nun aufgestockt. Denn im Verteidigungsministerium geht man davon aus, dass die Anfragen ziviler Stellen, die bei der Truppe eine Hilfeleistung erbitten, weiter zunehmen wird. Insgesamt 17.600 Soldatinnen und Soldaten sind nach offiziellen Angaben im Anti-Corona-Einsatz gebunden. Über 5.000 davon unterstützen in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung. Weitere sind im Impfeinsatz oder helfen in Alten- und Pflegeheimen aus. Genau hier könnte der Bedarf noch zunehmen. Es fordern jetzt mehr Landkreise und Kommunen die Hilfe der Bundeswehr besonders für Tests in Alten- und Pflegeheimen an, erklärte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Somit wird das Kontingent mit dem Namen Hilfeleistungen gegen Corona nun von 20.000 auf 25.000 aufgestockt. Gleichzeitig werden zusätzliche Reservisten einberufen. Parallel dazu startet die Bundeswehr heute ihren Unterstützungseinsatz beim EU-Partner Portugal. Ein 26-köpfiges Hilfsteam soll in den völlig überfüllten Krankenhäusern für Entlastung sorgen. Mit im Gepäck haben die Frauen und Männer der Bundeswehr 50 Beatmungsgeräte sowie jeweils 150 Krankenbetten und Infusionsgeräte.
Der Militärputsch in Myanmar hat bei den Rohingya in Bangladesch alle Hoffnungen auf eine Rückkehr in ihre Heimat platzen lassen. Bernd Muschborowska.
Mehr als 700.000 Rohingya waren im Sommer 2017 vor Massenvergewaltigungen, Mord und Brandstiftung durch die Streitkräfte von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Die Vereinten Nationen hatten das Vorgehen der Militärs gegen die Rohingya als Völkermord bezeichnet. Die Flüchtlingscamps der Rohingya im Süden von Bangladesch sind völlig überfüllt, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen ist. Seit mehr als 3 Jahren leben die Menschen in den armseligen Hütten auf engstem Raum. Gespräche zwischen der Regierung von Bangladesch und der Regierung von Myanmar unter der de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi über eine Rückführung der Flüchtlinge waren erfolglos geblieben, weil Myanmar die Rohingya nicht als Staatsbürger anerkannte. Jetzt, nach dem Sturz von Aung San Suu Kyi durch das Militär, dürfte eine akzeptable Lösung für die Rohingya noch schwieriger werden. Ende vergangenen Jahres hatte die Regierung von Bangladesch damit begonnen, einen Teil der Rohingya-Flüchtlinge auf eine unbewohnte kleine Insel vor der Küste im Golf von Bengalen umzusiedeln, obwohl die Vereinten Nationen Zweifel hatten, ob die Insel wegen der Überschwemmungsgefahr überhaupt bewohnbar ist, waren dort Unterkünfte für Zehntausende Menschen gebaut worden. Insgesamt leben fast 1 Million Rohingya in Bangladesch. Ihre Zukunft scheint nun ungewisser denn je.
Ein V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes muss nicht vor dem sogenannten AMRI-Untersuchungsausschuss im Bundestag aussagen. Klaus Hempel.
Mit dem Beschluss kann der AMRI-Untersuchungsausschuss des Bundestages einen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz nicht als Zeugen vernehmen. Eine entsprechende Organklage der Fraktionen der Grünen, Linken und FDP wies das Bundesverfassungsgericht zurück. Der Beamte war verantwortlich für einen V-Mann, einen Informanten, der in derselben Berliner Moschee verkehrte wie der islamistische Attentäter Anis Amri. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts kann die Bundesregierung die Vernehmung von Zeugen verweigern, wenn das Staatswohl dies zwingend erfordert. Dies sei hier der Fall. Es bestehe zwar ein gewichtiges Interesse des Ausschusses, den Zeugen zu vernehmen, es sei aber zu befürchten, dass der Informant und andere Quellen dies als Vertrauensbruch verstehen würden und die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz beenden werden. Dies sei von erheblichem Gewicht, da sich gerade im islamistischen Milieu Informanten nur schwer gewinnen lassen würden. Im Dezember 2016 war Anis Amri mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefahren und hatte dabei 12 Menschen getötet. Später wurde bekannt, dass die deutschen Sicherheitsbehörden Amri bereits länger auf dem Schirm hatten. Der Untersuchungsausschuss versucht aufzuklären, warum der Anschlag dennoch nicht verhindert wurde.
Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, Menschen mit Behinderung besser gegen körperliche Gewalt zu schützen. Isabel Reifenrath.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Menschen mit einer Behinderung in der beruflichen oder schulischen Rehabilitation besser vor Gewalt geschützt werden müssen. Die Anbieter müssen nun entsprechende Maßnahmen ergreifen. Behinderte Frauen werden laut einer Studie der Universität Bielefeld fast doppelt so häufig Opfer körperlicher Gewalt als Frauen ohne Behinderung. Sexuelle Gewalt erleben sie demnach sogar 2 bis 3-mal so häufig. Außerdem sieht das Teilhabestärkungsgesetz vor, dass Assistenzhunde künftig auch in Ämter und Einrichtungen rein dürfen, in denen Hunde eigentlich verboten sind. Und der Einstieg in den Arbeitsmarkt soll leichter werden, indem auch behinderte Menschen, die in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, über das Budget für Ausbildung gefördert werden können. Die Jobcenter sollen Menschen mit Behinderung künftig genauso aktiv fördern wie alle anderen. Bundesarbeitsminister Heil sagte, eine inklusive Gesellschaft sei das Ziel, auf das man hinarbeite. Es sei aber auch eine tagtägliche Aufgabe im Alltag.
2 Namen, über die wir in dieser Sendung schon ausführlicher berichtet haben, haben heute auch die Börsen bewegt. Ex-EZB-Chef Mario Draghi und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Viktor Goldgar berichtet.
Für die einen war er Super Mario, für die anderen Graf Dracula. Alles Spitznamen für ein und denselben Mann, für Mario Draghi, für den Ex-Chef der Europäischen Zentralbank, der mit der lockeren Geldpolitik, der mit den Minuszinsen, der, über den sich in Deutschland viele aufgeregt haben. Jetzt hat Mario Draghi sein nächstes Amt, er soll die neue italienische Regierung formen. An der Mailänder Börse kommt das prima an, der italienische Leitindex FTSE MIB steigt um 2%. Hierzulande geht's bloß um 0,7% nach oben mit dem deutschen Leitindex DAX. Stärkster Treiber am Parkett Daimler mit einem Plus von 8,9%. Da sind ordentlich PS unter der Haube, denn Daimler will seine Lkw-Sparte abspalten und an die Börse bringen. Daimler würde dann aus zwei Teilen bestehen. Den Lkw einerseits und den Pkw andererseits, die dann wieder Mercedes-Benz heißen sollen, damit es an der Börse keine Verwirrung gibt. Der Hintergrund der ganzen Organisationsrochade beim Autobauer: manche Profi-Investoren wollen gerne nur in Autos und andere nur in Lkw investieren. Das wird so möglich. In den USA treten die Anleger dagegen auf die Bremse, zumindest beim Online-Riesen Amazon. Dort kündigt der Chef Jeff Bezos überraschend seinen Rücktritt an. Die Händler müssen sich erst neu orientieren. Der nächste Chef ist der bisherige Leiter der Cloud-Sparte des Unternehmens, also der Sparte für die digitalen Rechenzentren in aller Welt, deren Rechenkraft und Speicherplatz Amazon an Unternehmen vermietet und verkauft. Anleger jedenfalls verkaufen Amazon-Titel. Die Aktien sinken um 0,3%.
Soweit unsere aktuellen Meldungen in Kürze. Mehr als 1 Million Menschen jährlich sterben in der Europäischen Union an Krebs. Einen Tag vor dem morgigen Weltkrebstag hat die Europäische Kommission nun heute ein Maßnahmenpaket im Kampf gegen die Krankheit vorgelegt. Besonders im Visier sind dabei Tabak und Alkohol. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist eine der Top-Prioritäten, die sich die EU-Kommission im Gesundheitsbereich gesetzt hat. In einer Videobotschaft erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen, worum es genau geht.
We have set ourselves ambitious goals.
Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen Menschenleben durch Prävention schützen. Wir wollen Krebs so früh wie möglich diagnostizieren. Und wir wollen den Zugang zu den höchsten Standards bei Diagnose und Behandlung sicherstellen. Auch möchten wir die Lebensqualität von Krebspatienten verbessern und die derer, die den Krebs besiegt haben. Dafür will die EU-Kommission 4 Milliarden Euro aus mehreren Töpfen inklusive Corona-Wiederaufbaufonds zur Verfügung stellen. Das Geld soll in Präventionskampagnen und in die Finanzierung von Vorsorgeuntersuchungen fließen. Krebszentren sollen damit ausgebaut, ebenso Geld in die Forschung von Therapiemöglichkeiten gesteckt werden.
We aim to eliminate cancers caused by the human papillomaviruses.
Wir streben die Eliminierung der durch humane Papillomviren, kurz HPV, verursachten Krebsarten an, wie Gebärmutterhalskrebs, sagte die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Demnach sollen 90% der jungen Frauen und auch deutlich mehr Männer gegen HPV geimpft werden. Ebenso sollen bis 2025 nahezu allen Menschen in Risikogruppen für Brust-, Gebärmutterhals- und Darmkrebs Früherkennungstests zumindest angeboten werden. Bis 2030 sollen 90% der betroffenen Patienten Zugang zu nationalen Krebszentren haben, die in der EU vernetzt sein sollen. Besonderen Handlungsbedarf sieht die EU-Kommission in östlichen EU-Ländern, in denen verhältnismäßig zur Bevölkerungszahl viele Patienten an Krebs sterben und auch die Vorsorgemaßnahmen weniger ausgebaut sind. Darüber hinaus will die EU-Kommission dem Lungenkrebs durch Rauchen entschiedener begegnen.
We will create a tobacco-free generation with less than 5% of the population using tobacco by 2040 compared to around 25% today.
Wir setzen uns für das Ziel einer tabakfreien Generation ein, in der weniger als 5% der Menschen Tabak konsumieren, im Vergleich zu etwa 25% heute, kündigte Kyriakides an. Das soll vor allem mit Kampagnen gegen Tabakkonsum klappen. Konkret stellte die Kommission in Aussicht, bei Besteuerung, Kennzeichnung der Verpackungen sowie bei den Werbebeschränkungen anzusetzen. Ebenso umfasst der Aktionsplan auch Maßnahmen gegen missbräuchlichen Alkoholkonsum als weiteren Risikofaktor für Krebs. Ohne sehr konkret zu werden, mahnte die Kommission Handlungsbedarf bei Erschwinglichkeit, Bewerbung und Etikettierung von alkoholartigen Getränken an. Der Aktionsplan muss jetzt mit Mitgliedsländern und Parlament besprochen werden. Nach Kommissionsangaben erkrankten im vergangenen Jahr in der EU 2,7 Millionen Menschen an Krebs, 1,3 Millionen starben daran. Krebs zählt so zu den häufigsten Todesursachen in der EU.
Die Welt wird nach Corona eine andere sein, heißt es in einem Gastbeitrag unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und die Autorinnen und Autoren sind prominent. Unter anderem zählen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dazu. Beide betonen, die jetzige Krise biete auch Gelegenheit, durch effiziente Zusammenarbeit, Solidarität und Koordination wieder einen Konsens über eine internationale Ordnung zu erzielen. Eine Ordnung, die auf Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit beruht. Zitat Ende. Das ist weit in die Zukunft gerichtet. Aktuell aber tut sich Frankreich, genauso wie Deutschland, schwer mit der akuten Bekämpfung der Pandemie. Aus Paris unsere Korrespondentin Christiane Kess.
Präsident Macron ergriff gestern Abend die Initiative. Er meldete sich überraschend im französischen Fernsehen zu Wort, um die Impfstrategie der Regierung zu bestätigen.
Nous allons continuer cette stratégie.
Wir werden so weitermachen und bis Ende des Sommers werden wir allen erwachsenen Franzosen, die es wollen, einen Vorschlag zum Impfen gemacht haben. Das ist genau der gleiche Rhythmus und die gleiche Lösung wie bei unseren deutschen und anderen europäischen Nachbarn. Frankreichs Impfkampagne, die zu Beginn so schleppend anlief, wurde immer wieder stark kritisiert. Nun hat das Land zwar aufgeholt, aber die voraussichtlich fehlenden Lieferungen an Impfstoff bringen den Impfkalender dennoch aus dem Rhythmus. Auch nach der Bestätigung des Präsidenten, weiter an dem Ziel festzuhalten, bis Ende des Sommers alle im Land geimpft zu haben, die das wünschen, gibt es Zweifel. Jean-Pierre Thierry, Arzt und medizinischer Berater bei der Verbraucherorganisation France Asso Santé, ist skeptisch. Man braucht zwei Dosen dieser Impfung. Ich glaube, vor Ende des Sommers haben alle eine Dosis bekommen und ein Teil der Leute die zweite. Ich wäre da vorsichtig. Das heißt nicht, dass alle Franzosen die zweite Dosis bis zum Sommer erhalten haben, aber man kann das hoffen. Emmanuel Macron hatte noch eine weitere Botschaft. Ende Februar oder Anfang März sollen 4 Produktionsstätten der Pharmaindustrie in Frankreich mit der Herstellung von Impfstoffen gegen Covid-19 beginnen. Die Präsidentin der französischen Impfkommission, Elisabeth Bouvet, begrüßt diese Ankündigung. Vor Ort die Impfstoffe zu produzieren, die es woanders schon gibt, das wird den Zugang zu den Impfdosen beschleunigen und die Produktion steigern. Das ist also vorteilhaft. Einen eigenen Impfstoff in Frankreich herzustellen, diese Option lässt immer noch auf sich warten. Ende vergangenen Jahres musste das Pharmaunternehmen Sanofi mit der Ankündigung enttäuschen, dass ein Impfstoff aus seinem Hause erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu erwarten ist. Für Frankreich war das ein herber Rückschlag. Präsident Macron schätzte bei seinem Fernsehauftritt, dass Anfang März 80% der Bewohner von Altenheimen, die dies wünschen, geimpft sind. Unterdessen sind die jüngsten Zahlen zu Corona beunruhigend. Mehr als 400 Tote in den letzten 24 Stunden, seit November die Höchstzahl an neuen Corona-Patienten in den Krankenhäusern und die Intensivstationen immer stärker ausgelastet. Dennoch hat sich die Regierung Ende vergangener Woche entgegen aller Erwartungen dafür entschieden, zunächst keinen weiteren Lockdown zu verhängen. Zu groß sind die Bedenken, der Wirtschaft weiter zu schaden und vor allem junge Menschen psychisch zu stark zu belasten. Es gab lediglich weitere Verschärfungen der Maßnahmen. Die Ein- und Ausreise von und nach Ländern außerhalb der EU ist nun auch in Frankreich bis auf wenige Ausnahmen verboten. Wer aus der EU einreist, muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Große Einkaufszentren mussten schließen, außer sie verkaufen Lebensmittel. Ob die Regierung damit den Kampf vor allem gegen die neuen Virusvarianten gewinnen kann, ist fraglich. Experten und Mediziner drängen auf ein drittes Konfinement, wie der Lockdown in Frankreich heißt. Die Regierung ist bereit, diesen bei einer weiteren Verschärfung auch kurzfristig zu verhängen.
Christiane Kess berichtete aus Paris. Michael Hesse aus unserer Nachrichtenredaktion hat jetzt Auszüge aus den Kommentaren von morgen Donnerstag zusammengestellt.
Kommentiert wird der Rückzug des Amazon-Gründers Bezos aus der Konzernspitze. Weiteres Thema ist der Regierungsauftrag in Italien, der an den früheren EZB-Chef Draghi geht. Die Tageszeitung Taz aus Berlin glaubt, das Manöver von Amazon-Chef Bezos werde wenig Änderung bringen. Es ist ein Personalwechsel, der nicht viel zu bedeuten hat. Amazon-Gründer Jeff Bezos geht und Andy Jassy übernimmt, der auch schon seit Jahrzehnten zur Führungsriege gehört. Trotzdem kreist diese Nachricht um die Welt, als wäre Amazon ein Königshaus, wo auf den Herrscher nun der Prinz folgt. Und so falsch ist der Vergleich gar nicht. In nur 27 Jahren hat Bezos ein globales Imperium geschaffen, das sich längst nicht mehr auf den Onlinehandel beschränkt, erklärt die Taz. Niemand spinnt Kunden so in sein Netz ein, alles mit einem Ziel: Wünsche ahnen, bevor sie entstehen, und dann die gewinnoptimierte Erfüllung empfehlen, schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle und fährt fort. Alltag in Amazonien, das Leben ein Geschäftsmodell. Das ist unternehmerisch so faszinierend wie gesellschaftlich verstörend. Wer die Macht der Tech-Giganten eingrenzen will, kann bei Amazon anfangen. Die Diskussion hat längst begonnen. Das dürfte ein Grund sein, warum Jeff Bezos in den Hintergrund wechselt. Amazon kann mit verteilten Rollen spielen. So die Mitteldeutsche Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung sieht folgenden Grund für den Rückzug. Bezos Tragik liegt darin, dass er einerseits die Kräfte des Kapitalismus ignorierte, zugleich aber dessen hässliche Fratze ist. Dass er jetzt das Alltagsgeschäft anderen überlässt, könnte darauf hindeuten, dass ihm sein Image nicht egal ist. Themenwechsel. Die Regierungsbildung in Italien beschäftigt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eine Regierung, die über mehrere Jahre eine konsequente Reformpolitik verfolgte und die Mittel aus dem neuen EU-Fonds produktiv einsetzte, könnte Italien wenigstens ein Stück weit voranbringen. Zu befürchten bleibt, dass Draghi am notorischen Gezänk der politischen Klasse Italiens und ihrer Uneinsichtigkeit in die ökonomischen Notwendigkeiten scheitert, unterstreicht die FAZ. Das Darmstädter Echo sieht es so. Jetzt soll es der frühere EZB-Chef und Euro-Retter Mario Draghi mit einer Expertenregierung richten. Zuzutrauen wäre ihm das. Nur bitte ohne den Zocker Renzi. Italien muss er bald einen Finanzplan vorlegen, sonst können die EU-Milliarden nicht fließen, ohne die das Land die Pandemie nicht bewältigen wird. Auch für Europa steht deshalb einiges auf dem Spiel. Die Augsburger Allgemeine findet: Mario Draghi ist der richtige Mann für Italien. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank ist nicht nur ein Wirtschafts- und Finanzfachmann, sondern auch geübt im Umgang mit der Politik. Draghis Aufgabe als Ministerpräsident wird vornehmlich sein, die über 200 Milliarden Euro Hilfsgelder aus dem Recovery-Plan der EU zu kanalisieren. Als EZB-Chef hat er den Euro gerettet. Nun kann er sich um sein Heimatland verdient machen.
Michael Hesse war das mit den Pressestimmen von morgen. Wenn Sie mit dem Deutschlandfunk einschlafen und auch wieder aufwachen möchten, dann empfehle ich Ihnen morgen früh ab 5.05 Uhr die Informationen am Morgen mit meiner Kollegin Silvia Engels am Mikrofon. Auch sie wird dann weitergehen, sich mit dem Koalitionsausschuss heute Abend im Kanzleramt beschäftigen, unter anderem mit Interviews mit Ralf Brinkhaus von der Union und Olaf Scholz, dem SPD-Kanzlerkandidaten. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Barbara Schmidt-Matern.